Ich vertrete heute den Jörg Kronauer, der leider nicht persönlich kommen kann. Ich soll euch alle ganz furchtbar nett grüßen von ihm. Hab gestern noch mit ihm telefoniert, es geht ihm sehr gut. Jörg ist für alle, die ihn noch nicht kennen, Journalist und Autor. Und er schreibt zum Beispiel für German Foreign Policy, wie ja vorher in der Grußadresse schon erwähnt wurde, und manchmal auch für Konkret und Junge Welt. Und er hatte eben den Auftrag, dieses Referat auszuarbeiten, das ich jetzt vortrage. Dabei beginne ich dann mit der aktuellen Ausrüstung der Bundeswehr, gehe dann auf die deutsche bzw. europäische Rüstungsindustrie ein, um das Potenzial klarzumachen. Und abschließend gehe ich noch genauer auf die Bereiche Kriegsroboter, Atomwaffen, Galileo und Geheimdienste ein. Gut, dann fangen wir an mit der Ausrüstung der Bundeswehr. Allgemein ist zu sagen, der deutsche Militäretat ist in den letzten Jahren gemessen am Gesamthaushalt relativ konstant geblieben, im Gegensatz zum britischen und französischen, die beide geschrumpft sind oder immer noch schrumpfen. Nach wie vor riesig ist der Abstand zum US-Militäretat, dessen Schrumpfen vor allem momentan durch die Rückzüge aus dem Irak und Afghanistan bedingt ist. Dann genauer zum Heer. Genau. Hattest du die Tabelle noch nicht, ne?
Doch, da.
Ah, doch, die Tabelle brauche ich jetzt.
Ach so, Entschuldigung.
Ach, wo ist sie denn?
Weiter. Da.
Ah, da. Gut. Zum Vergleich, Jörg hat mir hier nur Zahlen gegeben, deswegen dachte ich, veranschaulich ich das mal in der Tabelle, damit ihr mal seht, wie viel das ungefähr ist. Deutschland hat 60.000 Bodenstreitkräfte, 400 Kampfpanzer und 4.300 weitere gepanzerte Fahrzeuge, was im internationalen Vergleich nicht so viel ist. Wenn ihr euch das mal anguckt, Japan ist ja ein sehr kleines Land. Die haben 150.000 Bodenstreitkräfte, 750 Kampfpanzer und 3.000 weitere gepanzerte Fahrzeuge. Und ganz vorne ist ganz klar die USA, zumindest im Durchschnitt, auch wenn China mehr Bodenstreitkräfte hat und ja, okay, die haben auch mehr Kampfpanzer. Ja, okay. Die Qualität ist dann halt, man weiß halt dann nicht, wie unterschiedlich die sind. Genau. Zur Luftwaffe. Genau. Kampfflugzeuge in Deutschland sind aktuell noch die Tornados. Die Luftwaffe sagt dazu, ich zitiere: Die Auslieferung der ersten Tornados an die Bundeswehr begann im Jahr 1981 und wurde 1992 mit der Übergabe des letzten Tornado ECR abgeschlossen. Ausgeliefert wurden insgesamt 357 Luftfahrzeuge. Infolge der seit 1989 veränderten sicherheitspolitischen Lage sowie der künftigen Abdeckung des Fähigkeitsspektrums Luftangriff durch das Waffensystem Eurofighter wird die Luftwaffe den Bestand an Tornados in den nächsten Jahren auf 85 Waffensysteme reduzieren. Also sie hatten insgesamt 357 gekauft und reduzieren es jetzt auf 85 Tornados. Zum Eurofighter sagen sie, die Luftwaffe beschafft mit den 140 Eurofightern ein modernes Waffensystem für den Einsatz in der Luftverteidigung, also Luft-Luft und Luftangriffs, sprich Luft-Boden-Rolle. Die Außerdienststellung der Waffensysteme F-4F, Phantom und Teile der Tornado-Flotte zur Erreichung der Zielstruktur der Luftwaffe ist hierauf abgestimmt. Neben diesen Kampfflugzeugen haben sie dann noch 80 Transportflugzeuge, die Transall. Die reichen allerdings nicht aus, das sind zu wenige. Daher werden auch russisch-ukrainische Antonov-Flieger verwendet, die von Halle-Leipzig aus starten. Zum Vergleich, Frankreich baut auch hier aktuell ab. Die haben jetzt circa 300 Kampfflugzeuge, 100 Transportflugzeuge und 80 Hubschrauber. In den USA sind knapp 200 Flieger für Ground Attack vorhanden, 160 Strategic Bombers und mehr als 2000 Kampfflugzeuge. Jörg hat hier keine Zahlen für Transportflugzeuge genannt, deswegen ist es hier schwierig zu vergleichen. China hat zum Vergleich noch zu den USA 500 Bomber und 1200 Kampfflugzeuge. Marine. Gut, eine grobe Einordnung der deutschen Marine im globalen Rahmen, insbesondere auch ein Vergleich mit den Marinen der USA, Frankreichs und Großbritanniens, aber auch Chinas, ermöglicht einen Text aus dem Marineforum. Wichtig dort wichtig ist, was dort erwähnt wird, nämlich dass für weltweite Kriege, besonders wenn man keine eigenen festen Stützpunkte in fremden Ländern hat, die Flugzeugträger. Da hat die USA 11 Stück davon, Großbritannien 2, Frankreich 1, Russland 1 und China auch 1 und Deutschland hat keinen. Wichtig für küstennahe bzw. Landungsoperationen sind Hubschrauberträger. Die USA hat hier circa 10, Großbritannien 1, Frankreich 3, Russland schafft sich momentan 2 an. Die kommen aus Frankreich, was momentan anlässlich des Ukraine-Konflikts durchaus umstritten ist. Und Deutschland hat keinen Hubschrauberträger. Wichtig auch für Kampfeinsätze weiter weg sind Einsatzgruppenversorger. Die funktionieren als logistische Basis, sozusagen als schwimmender Stützpunkt mit einem Material, was für einen Einsatz benötigt wird. Die Marine beschreibt die deutschen Einsatzgruppenversorger, die sogenannte Berlin-Klasse, so. Der Einsatzgruppenversorger der Berlin-Klasse ist ein Versorgungsschiff der Marine, das die Aufgabe hat, Kampfschiffe einer Marine-Einsatzgruppe auf See unabhängig von einem Hafen mit den erforderlichen Nachschubgütern zu versorgen. Im Wesentlichen gehören dazu Kraftstoff und Öl, Frischwasser, Proviant, Munition und Verbrauchsgüter. Der Kraftstoffvorrat des Schiffes für den Eigenbedarf und zur Abgabe an andere Einheiten beträgt ca. 9.500 Kubikmeter. Die an Bord verfügbare Frischwassermenge wird aus eigenen Frischwassererzeugern mit einer Tagesleistung von 25 Kubikmetern permanent ergänzt. Aus diesem Vorrat, der den Eigenverbrauch des Schiffes weit übersteigt, kann Wasser an andere Einheiten abgegeben werden. An Proviant können ca. 230 Tonnen in unterschiedlichen Stauräumen, zum Beispiel Tiefkühllasten und Trockenproviantlagerräume, mitgeführt werden. Zusätzlich verfügt das Schiff an Oberdeck über Stellplätze für 12 der üblichen seeverlassbaren Standard 20 FT-Container. Die zwei an Bord mitgeführten Hubschrauber vom Typ Sea King MK41, die primär für den Rettungseinsatz vorgesehen sind, können ebenfalls genutzt werden, um Versorgungsgüter auf andere Einheiten oder an Land zu transportieren. Von dieser Berlin-Klasse hat Deutschland 3 Stück, ebenso Großbritannien. Die USA haben ziemlich viele. Dann gibt es noch einen exemplarischen Vergleich Deutschland-Frankreich in Bezug auf die Fregatten. Frankreich hat 22, Deutschland 11 und Frankreich hat 10 U-Boote und Deutschland hat 4.
Das ist so ein Versorger.
Ah ja, genau, das ist so ein Versorger. Dann noch zur Marineinfanterie. Das wird extra aufgeführt, weil die Marineinfanterie längst nicht in allen Streitkräften zur Marine gehört, sondern oft auch eine eigene Teilstreitkraft ist, zum Beispiel in den USA mit den US Marines. Zum Größenvergleich. Die USA hat knapp über 200.000. Großbritannien über 7.000, Frankreich knapp 4.000, China hat 12.000, Japan plant derzeit 3.000 nach dem Vorbild der US Marines und Südkorea hat knapp 30.000. Deutschland hat 800. Im Jahr 2001 hat der Spiegel darüber berichtet, dass diese Einheit jetzt aufgebaut werden soll. Und also geplant waren 1000 Soldaten, momentan haben sie 800. Dieses sogenannte Seebataillon umfasst Minentaucher, Sicherungssoldaten, eine Einheit zum Entern fremder Schiffe und eine Spionagetruppe. Die gesamte Truppe soll bereits recht kampferfahren sein. Sie war zum Beispiel bei der Atalanta-Mission vor Somalia dabei und bei geheimdienstlichen Operationen in Afghanistan. In der Ausbildung haben sie Scharfschützen-, Spreng- und Einzelkämpfertrainings. Und ihre Ausrüstung ist mit schweren Waffen, gepanzerten Fahrzeugen, Unterwasserdrohnen und kleinen Flugdrohnen auf dem neuesten technischen Stand. Neben diesem Seebataillon gibt es dann noch seit kurzem das Kommando Spezialkräfte Marine, KSM. Diese Einheit besteht aus Kampfschwimmern, die auch als Taucher, Einzelkämpfer, Infanteristen, Fallschirmspringer, Sprengmeister und Bootsführer eingesetzt werden können. Diese Einheit ist für Spezialaufträge zuständig, also zum Beispiel für das Zerstören feindlicher Schiffe oder Landangriffe gegen gegnerische Objekte in Küstennähe. Für Letzteres werden sie dann auch im Orts- und Häuserkampf ausgebildet. Das KSM soll dann mit dem KSK, also dem Kommando Spezialkräfte, gekoppelt werden. Abschließend zur Marineinfanterie lässt sich sagen, dass Deutschland hier zwar zahlenmäßig noch hinten dran ist, aber sie kommen deutlich voran. Es werden auf jeden Fall deutliche Anstrengungen übernommen, die Einheit hier weiterzuentwickeln. Dann kommen wir zum nächsten großen Punkt, zur Rüstungsindustrie. Genau, um nochmal die Potenziale, die momentan in Deutschland vorhanden sind, aufzudecken. Allgemein zur Rüstungsindustrie zu sagen wäre, es gibt eine große Menge an Kriegsgerät, das in Deutschland hergestellt wird. Eine Menge davon wird mehr oder weniger national produziert, sofern man das bei der heutigen industriellen Verflechtung noch sagen kann. Aber die Schwerpunkte liegen eben in Deutschland. Bei hochkomplexen Rüstungsgütern wie Flugzeugen oder Drohnen werden gezielt europäische Projekte angestrebt. Genauer, vor allem deutsch-französische mit Beteiligung weiterer Staaten. Dabei lässt sich immer wieder beobachten, dass Berlin versucht, zentrale Elemente in Deutschland anzusiedeln. Das bezieht sich nicht nur auf die Firmen, sondern auch auf die Technologie bzw. technologisch entscheidende Produktionsbereiche. Das hat einerseits natürlich einen simplen ökonomischen Aspekt. Die Begründung ist oft, dass Kriegsgerät in Deutschland hergestellt wird, nämlich es gibt ja Arbeitsplätze. Es spielt aber andererseits auch für die Frage eine Rolle, wer das Kriegsgerät letztlich kontrolliert. Ob es aktuell eine Perspektive für einen nationalen Alleingang an der rüstungsindustriellen Basis geben kann, kann Jörg nicht wirklich beurteilen, wäre da aber erstmal deutlich skeptisch, zumindest für überschaubare Zeiträume. Die Unabhängigkeit von den USA ist allerdings das, was seit einigen Jahren systematisch angestrebt wird und vermutlich auch erreichbar ist, also über die EU. In Teilen ist diese Unabhängigkeit auch schon erreicht. Noch was Allgemeines. Die deutschen Rüstungsexporte, die ihr hier sehen könnt, unter anderem, sind auch ein Ausdruck des Potenzials der deutschen Rüstungsindustrie. Deutschland liegt aktuell noch auf Platz 3 unter den weltweiten Rüstungsexporteuren, könnte allerdings demnächst von China überholt werden. Der Vorsprung vor Großbritannien und Frankreich ist deutlich. Auf der Tabelle seht ihr, dass das Ganze in 5 Jahreszeiträumen angegeben wird. Das ist besser, als wenn das in Einzeljahren angegeben wird, weil gerade in der Rüstung gibt es sehr starke Schwankungen. Man kauft ja nicht jedes Jahr ein U-Boot zum Beispiel. Und wenn man mal eins kauft, dann schlägt sich das ja gleich mit immensen Summen auf die Statistik. Deswegen diese 5 Jahreszeiträume, mit denen solche Schwankungen auf einen aussagekräftigeren Durchschnitt nivelliert werden. Genau, da seht ihr dann hier den Anteil an internationalen Waffenexporten, also in Prozenten. Und in der ersten Spalte 2009 bis 2013, also die aktuelleren Zahlen, und daneben die älteren Zahlen. Gut, wir könnten nachher vielleicht noch diskutieren, wie schnell denn auf eine rein nationale Produktion umgestellt werden kann, was ihr da so vermutet oder ob jemand was Genaueres weiß. Gut, dann kommen wir zu den Einzelpunkten. Beim Heer gibt es tatsächlich bedeutende deutsche Konzerne auf nationaler Ebene. Zum Beispiel Rheinmetall, die stellen Panzer aller Art her, vom Kampfpanzer Leopard bis zum Spezialkräftefahrzeug Serval, Artilleriesysteme und diverse andere Schusswaffen, zum Beispiel Maschinengewehre. Dann gibt es noch Krauss Maffei Wegmann, die Panzer- und Artilleriegeschütze herstellen, Diehl Defense, die Flugkörper, Raketen und Munition herstellen, und Heckler und Koch, die produzieren Schusswaffen aller Art, besonders berüchtigt dabei das Sturmgewehr G3 oder die G36. Bei der Luftwaffe gibt es bedeutende Konzerne eher auf europäischer Ebene, zum Beispiel die Airbus Group bzw. deren Militärsparte Airbus Defence and Space. Das ist faktisch ein deutsch-französisches Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden und Frankreich. Vor allem berühmt durch das Transportflugzeug, zum Beispiel den Airbus A400M. Dann gibt es noch Eurofighter. Das ist deutsch, britisch, spanisch, italienisch. Da war Frankreich auch mal dabei, die sind aber jetzt ausgestiegen. Und hat mit der Rafale einen eigenen Kampfflieger und die sitzen in Heilbergmoos. Genau. Dann kommen wir zu den Satelliten. Da gibt es die OHB in Bremen, die unter anderem Aufklärungssatelliten, zum Beispiel die SAR-Lupe, herstellt. Bei diesem Satelliten gehören 5 davon der Bundeswehr. Das sind Aufklärungssatelliten, wie gesagt. Und das ist eben erstaunlich, dass die der Bundeswehr selber gehören. Das heißt, die können damit machen, was sie wollen und könnten es gegebenenfalls auch gegen andere europäische Länder wie Frankreich einsetzen. Im Zusammenhang mit allem, was fliegt, muss das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das DLR, noch extra erwähnt werden. Das forscht zu allen möglichen Dingen, von Flugzeugen über Satelliten bis Drohnen auf nationaler Basis. Gut, Marine. Die bedeutenden Konzerne auf nationaler Ebene sind ThyssenKrupp Marine Systems und Lürsen. ThyssenKrupp Marine Systems stellt U-Boote, Fregatten, Korvetten und Patrouillenschiffe her. Und Lürsen stellt Fregatten und Patrouillenboote her. Dann kommen wir noch zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich zu den Kriegsrobotern. Insgesamt liegen Deutschland und Europa bei den Kriegsrobotern, insbesondere auch bei den Drohnen, deutlich zurück. Im Zusammenhang mit dem Eurohawk, von dem ihr ja bestimmt alle gehört habt, ist in der Industrie von einem Rückstand von 10 Jahren die Rede. Das scheint durchaus plausibel. Und der Rückstand gilt natürlich auch für die Einsatzerfahrung. Sowas wie die ständigen US-Drohnenangriffe in Pakistan und Afghanistan ist tatsächlich der Bundeswehr oder den Streitkräften anderer EU-Staaten nicht bekannt. Dann kommen wir zum Debakel Eurohawk. Das ist eine Aufklärungsdrohne. Die sollte ursprünglich die veralteten Aufklärungsflugzeuge Blackwood Atlantic ersetzen. Das muss, um dem aktuellen Stand der Technik zu entsprechen, mit einer Drohne bewerkstelligt werden. Der ursprüngliche Plan dabei war ein Gemeinschaftsprojekt mit Northrop Grumman in den USA. Das ist der Konzern, der die von den US-Streitkräften genutzte Aufklärungsdrohne Global Hawk herstellt. Dieser Global Hawk wird zum Beispiel auch von der NATO eingesetzt. Das Konzept, was sich Deutschland dann überlegt hat, war, diese US-Drohne zu kaufen, aber mit einer europäischen Aufklärungstechnologie, die von EADS hergestellt wird, zu versehen. Dieses System heißt ISIS, dieses Aufklärungssystem. Und das ist momentan halbwegs, aber noch nicht abschließend getestet. Das ist also auch noch nicht ganz fertig. Offiziell wird das Ganze als Gemeinschaftsprojekt verkauft. Wahrscheinlich hat die Aufteilung aber schlicht damit zu tun, dass Berlin eine Technologie haben will, auf die Washington wirklich keinen Zugriff hat dann beim Einsatz, was ja bei vielen US-Produkten sonst der Fall ist, wie zum Beispiel bei dieser Brackett Atlantic, die deren Ergebnisse immer an die USA weitergegeben werden mussten, weil die Technologie drinnen auch von dem amerikanischen Unternehmen kommt und deswegen gehören die Informationen auch den USA. Gut, zurück zur Eurohawk. Die Frage ist, ob die Hakeleien darum mit der Weigerung der USA zu tun haben, die Baupläne mitzuliefern. Also die wollen natürlich auch weiterhin Zugriff auf die Daten haben, die da gesammelt werden. Allerdings wäre das auch nicht unüblich, wenn die USA jetzt die Pläne zum Beispiel nicht rausgibt. Nebenbei noch, es geht eben um ein europäisches Projekt und um kein rein deutsches. Momentan ist eine europäische Eigenständigkeit auf dem Gebiet natürlich nicht gegeben. Um darzustellen, wie wichtig und langfristig geplant das Projekt Eurohawk und damit Aufklärungsdrohne für Deutschland und Europa ist, stelle ich euch kurz eine Chronologie der Eurohawk-Geschichte vor. Es beginnt damit, dass, wie gesagt, diese Brackett Atlantic nicht mehr der neueste Stand der Technik ist. Das wird 1998 festgestellt. Die kann vieles nicht, was moderne Drohnen können. Und die Luftwaffe hat jetzt Angst, dass ihr der große Überblick fehlt. Im gleichen Jahr wird in den USA der Global Hawk gestartet. Das ist zu dem Zeitpunkt die leistungsfähigste HALE-Drohne. HALE-Drohne heißt hochfliegendes Luftfahrzeug mit langer Einsatzdauer.
Sorry, bei welchem Jahr waren wir?
98. Genau, 99 lädt dann die USA Beobachter der deutschen Bundeswehr zu einem Testflug ein. Der Termin wird aber abgesagt wegen Softwareproblemen. Im Jahr darauf, also im Juni 2000, gibt es dann das Angebot, dass die Deutschen bei der Entwicklung mitreden dürften. Die Bundeswehr plant dann, das Flugzeug zu kaufen, die Überwachungstechnik aber von EADS herstellen zu lassen. Damit wären sie unabhängig von den USA, wie vorhin schon erwähnt. Der Eurohawk soll nämlich allein der Bundeswehr dienen. Probleme waren von Anfang an bekannt. Nämlich das Problem mit der Zulassung für diverse Lufträume, weil das System fehlt, das vor Zusammenstößen in der Luft warnt. Die Nutzlast der Flugzeuge ist niedriger, als für das ISIS-System benötigt wäre. Die elektrische Leistung der Generatoren ist zu niedrig und die Antenne des europäischen Radars ist zu lange und passt also auch gar nicht rein. Man müsste dann eine kürzere bauen, womit dann natürlich die Daten wieder schlechter wären und eigentlich für die Katz. Außerdem weiteres sehr gewichtiges Problem ist, dass Deutschland über keine Satelliten oder Flugzeuge verfügt, die als Funkrelais zur Steuerung der Drohnen über weite Entfernungen nötig wären. Das heißt, die Drohnen könnten nur 500 Kilometer vom Standort erreichbar sein, während der Global Hawk von den Amerikanern 25.000 Kilometer schafft.
Wie viel? 5.000?
500 schafft.
Also so über Deutschland.
So einmal über Deutschland, genau.
53.000.
Okay. Also trotz dieser, dieser eindeutigen Probleme drängt das Verteidigungsministerium auf den Kauf von mindestens 4 Drohnen, weil die Probleme seien ja in der Zukunft lösbar. Dann treten weitere Probleme auf, zum Beispiel die sehr kleine Steigrate der Maschine. Das heißt, es braucht echt lang, bis die oben ist, was es schwierig macht, sie im europäischen Raum überhaupt einzusetzen. EADS und Dornier bieten dann 2002 eine Notlösung an. Sie sagen, zur Not könnte man auch einen Business-Jet umrüsten. Das findet wiederum das Verteidigungsministerium nicht so toll. Die wollen dann einen Testflug in Deutschland haben. Das passt den Amerikanern gerade aber nicht so gut rein, weil die sind ja wegen dem Afghanistan-Krieg ganz gut beschäftigt. Es wird dann für Oktober 2003 ein Test angekündigt. Es werden dann 2005 auch Angebote von EADS und der Northrop Grumman eingereicht. Die Preisabschätzung, wie teuer genau das wird, ist allerdings nicht möglich, weil die Angebote unzureichend sind. Die Deutschen erhalten auch gegen ihren Wunsch keinen Zugang zu Produktionsstätten und Bauplänen. Das Problematische dabei ist, ohne diese Informationen, also welche Teile genau verbaut worden sind, kann man nicht entscheiden, ob das Gerät zugelassen werden kann.
Eurohawk.
Eurohawk, ja.
Traurig.
Auch Nachfragen werden abgeblockt und die ständige Weiterentwicklung der Maschine macht das Ganze noch verwirrender für die Menschen in der Zulassungsstelle. Der Preis steigt indes immer weiter. 2005 wird dann auch die Eurohawk GmbH gegründet, deren Gesellschafter zu gleichen Teilen EADS und Northrop Grumman sind. Die Zulassung ist zu dem Zeitpunkt aber immer noch unklar. 2007 kommt es dann dazu, dass mit Zustimmung des Bundestags die Bundeswehr einen Vertrag mit der Eurohawk GmbH schließt. Die sollen dann eine Testdrohne bauen und mit der Sensortechnik bestücken. Zulassungsstelle bekommt dann tatsächlich die Software zu sehen, nämlich 2008, ist damit aber gar nicht zufrieden. Es gäbe zu häufige Änderungen und diese seien nicht dokumentiert, was die Zulassung weiterhin verzögert. 2010 kann Eurohawk dann den ersten Flug starten. Beim zweiten Testflug muss das Ding allerdings schon notlanden. Und 2011 soll die Drohne dann nach Europa überführt werden. Probleme dabei, die Militärbehörden der USA wollen Eurohawk nicht durch amerikanischen Luftraum fliegen lassen, das wäre zu unsicher. Deutschland muss dann für die Sicherheit bürgen. Es gibt für den europäischen Luftraum immer noch keine dauerhafte Zulassung, aber für die Überführung gibt es dann eine vorläufige Erlaubnis. Im gleichen Jahr, also 2011, stürzen mehrere Global Hawks, also baugleiche Drohnen, ab. Die Kosten steigen weiter. Allein die Zulassung soll plötzlich 100 Millionen Euro mehr kosten, insgesamt also circa 450 Millionen allein für die Zulassung. Und Anfang 2012 wird klar, dass das ganze Projekt nochmal eine halbe Milliarde mehr kosten wird. Es wird dann vorgeschlagen, die Drohne für den Kriegsfall, der Drohne für den Kriegsfall eine Ausnahmezulassung zu erteilen, aber das wird abgelehnt. Daraufhin wird de Maizière informiert. Der bricht das Ganze aber nicht ab, weil man immer noch glaubt, die Probleme seien lösbar. Anfang 2003 wird allerdings klar, es gibt keine gangbare Alternative für die Zulassung. Also will man aus dem Projekt aussteigen. Der Prototyp des Eurohawk, der ja schon überstellt ist, soll dann noch bis September zusammen mit dem Aufklärungssystem ISIS getestet werden. Es ist also nichts draus geworden. Allerdings wird jetzt schon über einen möglichen Neustart nachgedacht. nämlich Alternativen, wie eben das Ganze in den Business-Chat einzubauen oder so. Das Problem ist, das ISIS-System passt entweder nicht in das Flugzeug rein oder es wäre noch teurer als das Eurohawk-Projekt jetzt schon war. Oder die Flugzeuge, die ausgesucht werden, sind nicht leistungsfähig genug. ISIS selber ist ja auch noch nicht einsatzbereit, weil die ist ja auch noch nicht fertig getestet. Es wird jetzt darüber nachgedacht, den Global Hawk Block 40, das ist eine neuere Variante des Eurohawk, als Alternative einzusetzen. Auch geplant ist eine eigenständige europäische Entwicklung. Politisch bleibt die spannendste Frage, weil so ganz mag man ja die Unfähigkeitshypothese nicht glauben, obwohl die Inkompetenz in der Bundeswehr wohl nicht zu unterschätzen ist. Inwieweit die Streitigkeiten um Zulassung etc. Mit dem Streit um die echte technologische Eigenständigkeit der deutsch-europäischen Aufklärungsdrohne zu tun haben. Im Sinne nicht mehr vorhandener Kontroll- bzw. Eingriffsmöglichkeiten der USA, die USA natürlich nicht kampflos preisgeben möchte. Hier kann man spekulieren im Zusammenhang mit der NSA-Affäre, dass... Machst du es wieder an?
Ja, ja.
Gut. Dass es, dass die NSA ja undenkbar viele Möglichkeiten hat, zumindest mitzuhören in irgendeiner Form. Dann gibt es ja...
Kannst du weitermachen.
Mit diesen unbewaffneten Drohnen kann man zwar beobachten, aber dann nicht bei Bedarf eingreifen. Deswegen muss man ja auch über Kampfdrohnen nachdenken. Da gibt es dann verschiedene Arten von Drohnen, zum Beispiel fliegende Drohnen, Unterwasserdrohnen oder Minenentschärferdrohnen. Zum aktuellen Stand, auch hier gibt es gibt's ein europäisches Projekt, also ein nicht rein deutsches Projekt. Da sind momentan Frankreich, Niederlande, Polen, Spanien, Italien, Griechenland und Deutschland, also auch viele krisengebeutelte Länder, die haben sich jetzt auf die Herstellung von Kampfdrohnen durch europäische Rüstungskonzerne geeinigt. Diese sollen dann zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden können, zum Beispiel zur Flüchtlingsabwehr im Mittelmeer oder für Militärschläge.
Und welche Länder waren das? Kannst du mal
Frankreich, ja. Niederlande, Polen, Spanien, Italien, Griechenland und Deutschland. Okay. Es sollen sogenannte MALE-Drohnen, das heißt Medium Altitude Long Endurance Drohnen, gebaut werden, was zu Deutsch heißt mittlere Höhe und lange weite Reichweite. Perspektive dabei ist 2020. Damit fällt die umstrittene Beschaffung von Drohnen nicht mehr in die jetzige Legislaturperiode. Das heißt, man muss nicht drüber reden. Der Kauf von israelischen und amerikanischen Drohnen wird jetzt zugunsten dieses europäischen Drohnenprojekts zurückgestellt. Es soll eine eigenständige rüstungsindustrielle Basis für europäische Kriege ohne Abhängigkeiten geschaffen werden. Die heißen nur so, sie sollen eine weite Reichweite haben. Ich weiß nicht, wie weit die genau ist. Müsste man bei Jörg mal nachfragen oder googeln. Gut. Die Planung und Produktion von Kampfdrohnen zeigt auch Rivalitäten in Europa auf. Dassault zum Beispiel aus Frankreich testet zusammen mit Spanien, Italien, Griechenland, Schweden und der Schweiz die Tarnkappenkampfdrohne Neuron. Und ebenfalls Dassault aus Frankreich bastelt momentan zusammen mit BAE Systems aus Großbritannien an der Tarnkappendrohne Telemos, die 2018 einsatzfähig sein soll. Dagegen möchte Deutschland dann natürlich auch ein eigenes Projekt stellen. Die arbeiten dann auch mit Frankreich zusammen bei dem Projekt FEMALE, das heißt Future European Medium Altitude Long Endurance, also das gleiche wie vorhin, nur mit Zukunft und Europa. da arbeiten das so zusammen mit EADS und Finmeccanica. Ja, ah, danke. Ich wusste nicht genau, wie man es ausspricht. das Interessante hier ist, man kann gut sehen, wie zentrale Teile von diesem Projekt in Deutschland angesiedelt werden. In diesem Fall beim Bavarian International Campus Aerospace and Security, sogenannte BICAS. Dazu kurz, an diesem BICAS-Projekt beteiligt sind EADS, IABG, Siemens, DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sowie TU und FH München, Bauhaus Luftfahrt und die Bundeswehr-Universität in München. Dort sollen dann eben unter anderem Kampfdrohnen hergestellt werden und zivile sicherheitstechnisch erforscht werden. Und dadurch soll dann auch wissenschaftlicher Nachwuchs rekrutiert werden und einschlägige Fachkräfte weitergebildet. Es sollen dort auch neue Hightech-Unternehmen gegründet und angesiedelt werden. Im Zentrum steht aber eben die Entwicklung von Unmanned Combat Aerial Vehicles, den sogenannten UCAV. Diese stünden bei den Streitkräften im Fokus. Es werden durchsetzungsstarke und hochautomatisierte Kampfdrohnen benötigt, so Major Simon Reichelt vom Kommando Luftwaffe. Stolz ist man beim BICAS vor allem auf den Standort. Dieser sei, so Thomas Enders, einer der Vorstandsvorsitzenden von EADS, Zitat, eine der traditionsreichsten Hochtechnologiestandorte Deutschlands, Zitat Ende. Es wird auch immer wieder auf das NS-Erbe dieser hingewiesen, dieses Ortes. Dort wurden nämlich für den Messerschmitt-Konzern Triebwerke für Kampfflugzeuge entwickelt, wobei die Bauarbeiten von Häftlingen des KZ Dachau durchgeführt wurden.
Wo ist der?
Bitte?
Otto Brunn hier.
Ja. Du kannst weiterschalten. Ah, gut. Dann noch zu den Atomwaffen. Karl Lammers und Friedbert Pflüger verbreiten am 6. Mai 96 eine Erklärung, in welcher der Bundesrepublik als nukleare Schwellenmacht ein besonderer internationaler Status zugeschrieben wird. Die Bundesrepublik, heißt es, habe 1990 zwar ihren Verzicht auf ABC-Waffen bekräftigt, verfüge aber im Hinblick auf ihren nuklearen Status über eine besondere Qualität. Zitat, als hochindustrieller Staat, der jederzeit technisch in der Lage ist, diese Waffensysteme zu entwickeln, nimmt sie eine wichtige Mittlerrolle zwischen den Atomwaffen- und Nicht-Kernwaffenstaaten ein. Zitat Ende.
Ja.
Das Know-how ist in Deutschland auf jeden Fall gegeben und auch Geräte zum Bau von Atombomben können hergestellt werden. Die wurden unter anderem an Brasilien, Südafrika oder Pakistan geliefert. Genau. Dann ist noch wichtig zu wissen, das benötigte Material ist im Zweifelsfall wohl auch greifbar. Der Forschungsreaktor München 2 in Garching nutzt hoch angereichertes Uran, das atomwaffentauglich ist. Jährlich werden 40 Kilogramm Uran verwendet. Die Hälfte davon reicht für den Bau einer Hiroshima-Atombombe. Der Reaktor sollte eigentlich bis 2010 auf nicht-atomwaffentaugliches Uran umgestellt werden. Das ist allerdings bisher nicht geschehen. Gut, dann kommen wir zu Galileo. Davon habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist das sogenannte europäische GPS.
Ja.
Ohne GPS oder künftig eben dieses EU-Ersatzes geht heute nämlich gar nichts mehr. Manche würden sich ohne Navi wahrscheinlich auch schon auf dem Weg in den Urlaub verfahren. Und das gilt natürlich erst recht für militärische Abenteuerreisen oder gar Kampfflieger und Raketen. Die Eigenständigkeit gegenüber den USA ist daher nur durch den Aufbau eines eigenen Produkts möglich. Es handelt sich dabei um ein EU-Projekt. Ein nationales ist momentan nicht in Sicht. Das System sollte bereits 2008 an den Start gehen und ist jetzt im und jetzt ist ein Teilbetrieb ab kommendem Jahr geplant. Ab 2020 sollen dann 30 Satelliten ins All gebracht sein und einsatzfähig sein. Bislang haben sie 6 Satelliten hochgeschossen. Eine recht deutliche offizielle Beschreibung der Ziele und der deutschen Rolle gibt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Da lese ich jetzt ein paar Zitate von dieser Homepage vor. Mit Galileo soll die Unabhängigkeit der EU auf dem Feld der Satellitennavigation von anderen bestehenden oder sich ebenfalls im Aufbau befindlichen, national kontrollierten Systemen erreicht werden, insbesondere von GPS, also von den USA, GLONASS von der Russischen Föderation und COMPASS von China. Galileo ist zwar mit GPS kompatibel und interoperabel, garantiert aber eine eigenständige und zuverlässige Nutzbarkeit. Und weiter heißt es dann, die Bundesregierung hat sich von Anfang an stark für eine angemessene Beteiligung deutscher Unternehmen engagiert und den größten finanziellen Beitrag zum Projekt geleistet. Dieses Engagement zahlt sich aus. Der größte Anteil an der Systementwicklung, Entwicklung und Bau der ersten 4 Satelliten und der erforderlichen Bodenstationen wird von der deutschen Raumfahrtindustrie übernommen. Hauptauftragnehmerin für die ersten 4 Galileo-Satelliten ist die Astrium GmbH in München. In der Phase des Systemaufbaus spielt die deutsche Raumfahrtindustrie ebenfalls eine zentrale Rolle. In einem europaweiten wettbewerblichen Dialog haben sich 2 Unternehmen aus Deutschland für den Bau der Galileo-Satelliten qualifizieren können. Sowohl mit der OHB System AG in Bremen als auch mit der Astrium GmbH in München wurden Rahmenverträge über die Lieferung von Satelliten geschlossen. Auch bei der Steuerung des Systems ist Deutschland maßgeblich beteiligt. Oberpfaffenhofen ist neben dem italienischen Fucino als Standort für eines der beiden Bodenkontrollzentren für die Satelliten bestimmt worden. Deutlich drückt man sich auch auf der Nachwuchsseite des DLR aus, also es ist eine Forschungseinrichtung des Bundes. Eine wichtige Frage sollte vielleicht direkt am Anfang geklärt werden. Warum, so werden sich viele fragen, muss es ein weiteres Satellitennavigationssystem geben, wenn man mit dem bekannten GPS doch heute schon so wunderbar navigieren kann? Die Antwort: Das GPS-System wird von der Regierung der USA betrieben und wurde ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt. Zwar gibt es seit einigen Jahren auch eine öffentliche Nutzung, aber die Europäer hatten den Wunsch, selbst ein eigenes ziviles Satellitensystem zu entwickeln, um möglichst unabhängig zu sein. Unter anderem auch deshalb, weil die US-Regierung ihr GPS-System im Krisenfall jederzeit einschränken oder seine Genauigkeit verschlechtern, das System also möglicherweise künstlich verdummen könnte. Das ist also eine durchaus spannende Frage, sowohl politisch als auch technologisch. Beides lässt sich hier nicht so genau trennen. Es gibt jetzt auch eine Übereinkommung zwischen der EU und den USA von 2014 bezüglich Galileo und GPS, die folgendermaßen beschrieben werden kann. Die Europäer haben in der Frequenzfrage nachgegeben. Der europäische öffentliche Service sollte sich ursprünglich mit dem verschlüsselten militärischen Code des US-amerikanischen GPS überschneiden. So wollten die Europäer sicherstellen, dass automatisch das amerikanische System gestört würde, wenn die Amerikaner Galileo abschalten oder verändern würden. Doch dies führte zum Eklat. Bereits im vorigen Jahr gaben die Europäer nach und damit die Garantie für ihre Unabhängigkeit auf. Ein Hintertürchen haben sich die Europäer allerdings erkämpft. Die USA haben kein Vetorecht, wenn die Europäer aus technischen Gründen in Zukunft doch andere Frequenzen nutzen wollen als die, über die man sich jetzt im Vertrag geeinigt hat. Theoretisch könnten die Europäer nun ihre ursprünglichen Pläne wahrmachen und Galileo doch auf den M-Code der Amerikaner legen. Also momentan haben sie also zwei Möglichkeiten. Sie können entweder ihre eigene Frequenz aufmachen oder eben die von den Amerikanern benutzen. Was man im Rahmen dieses Galileos eventuell nachher diskutieren könnte, wäre die Möglichkeit des Abschusses der Satelliten. China und USA sollen ja in der Lage dazu sein. Von daher wäre das vielleicht noch ganz interessant. Gut, dann als letzten Punkt noch zu den Geheimdiensten. Kein Krieg ohne geheimdienstliche Tätigkeiten.
War ich zu schnell?
Nee, passt schon. Aktuell die dominante Rolle der NSA, seit letztem Sommer ja allgemein bekannt.
DDR-Erfahrung. Entschuldigung.
Berlin hat jetzt mit Absetzbewegungen begonnen und mit Plänen, die deutschen bzw. europäischen Dienste zu stärken, eventuell aber ohne Großbritannien als sogenannte Schengen-Variante. Der Prozess beginnt hier erst. Ein europäisches oder nationales Netz sei nötig, um die technologische Souveränität zu wahren, für den Fall, dass die NSA den deutschen Geheimdiensten keinen Einblick mehr in die elektronische Kommunikation gewährt. Deswegen auch die Idee mit der Vorratsdatenspeicherung. Ziel ist es nun, Zitat, so schnell wie möglich entsprechende europäische Unternehmen damit zu beschäftigen, um diese Fähigkeiten aufzubauen. Der Rückstand in der Technik ist auf nationaler Ebene leider nicht so schnell, ist jedenfalls nicht so schnell wieder wettzumachen. Deswegen ist ein europäisches Projekt nötig. Möglichkeiten dabei sind das deutsche Internet oder das Schengen-Netz, eben die EU ohne Großbritannien, weil Großbritannien hat ja zu viel mit den USA zu tun. Dann wäre es, so hofft man, schwerer für ausländische Geheimdienste an deutsche Daten zu kommen und der deutsche Zugriff auf Daten wäre gewährleistet. Als Fazit haben Jörg und ich uns überlegt, könnte man sagen, dass Deutschland im europäischen Raum durchaus mithalten kann, mit den USA aber bei weitem noch nicht. Für einen nationalen Alleingang sind sie auf jeden Fall noch nicht bereit. Der Ist-Stand ist ja nicht übermäßig, wie ihr vorhin an den Zahlen gesehen habt. Das Potenzial ist aber da, wie man anhand der Exportzahlen noch abschätzen kann. Allerdings, solange Galileo nicht ganz fertig ist, wird das nichts mit dem nationalen Krieg, zumindest nicht, wenn es gegen das Interesse der USA ist. Das heißt, da muss man jetzt erstmal abwarten. Und damit wäre ich auch am Ende.